Hallo und herzlich willkommen in der neuen Jahreszeit, im Herbst. Willkommen am Tag der Deutschen Einheit, am Erntedankfest, in den Herbstferien, am Ende der Sommerzeit und am Erntedankfest. Sehen Sie, auch der Herbst hat noch schöne Tage, die man feiern kann.
Das Quecksilber fällt, die Zeichen stehen auf Sturm, nur blödes Kichern und Keifen vom Kommandoturm und ein dumpfes Mahnen grollt aus der Maschine. Und Rollen und Stampfen und schwere See, die Bautkapelle spielt Humba, Tätere und ein irres Lachen dringt aus der Latrine. Die Ladung ist faul, die Papiere fingiert, die Lenzbomben leck und die Schotten blockiert, die Luken weit offen und alle Alarmglocken läuten. Die Seen schlagen Mannshoch in den Laderaum und Helmsfeuer züngeln vom Ladebaum. Doch keiner an Bord vermag die Zeichen zu deuten. Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken, der Maschinist in dumpfer Lethargie versunken, die Mannschaft lauter meineidige Halunken, der Funke zu feig, um SOS zu funken. Klabautermann führt das Narrenschiff volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff. Am Horizontwetter leuchten die Zeichen der Zeit, Niedertracht und Raffsucht und Eitelkeit. Auf der Brücke tummeln sich Tölpel und Einfallspinsel. Im Trüben fischt der scharf gezahnte Hai, bringt seinen Fang ins Trockene an der Steuer vorbei, auf die Sandbank bei der wohlbekannten Schatzinsel. Die anderen Zuhälter und Geldwäscher, die warten schon, Bordellkönig, Spielautomatenbaron. Im hellen Licht, niemand muss sich im Dunkeln rumdrücken. In der Bananenrepublik, wo selbst der Präsident die Scham verloren hat und keine Skrupel kennt, sich mit dem Steuerdieb im Gefolge zu schmücken. Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken, der Maschinist in dumpfer Lethargie versunken, die Mannschaft lauter meineidige Halunken, der Funke zu feig, um SOS zu funken. Klabautermann führt das Narrenschiff volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff. Man hat sich glatt gemacht, man hat sich arrangiert, all die hohen Ideale sind havariert und der große Rebell, der nicht müd wurde zu streiten, mutiert zu einem servilen Giftchen-Gnom und singt lampfromm vor dem schlimmen alten Mann in Rom seine Lieder. Für Wahres ändern sich die Zeiten. Einst junge Wilde sind gefügig, fromm und zahm, gekauft, narkotisiert und flügellahm, tauschen Samtpfötchen für die einst so scharfen Klauen. Und eitle Kreise präsentieren sich keck mit immer viel zu jungen Frauen auf dem Oberdeck, die ihre schlaffen Glieder wärmen und ihnen das Essen vorkauen. Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken, der Maschinist in dumpfer Lethargie versunken, die Mannschaft lauter meineidige Halunken, der Funke zu feig, um SOS zu funken. Klabautermann führt das Narrenschiff volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff.
In den letzten Wochen wurde verschiedentlich ein Ausstellungsthema im Westpreußischen Landesmuseum angeboten. Eine Provinz verschwindet. Dahinter die Jahreszahl 1920. Eine aktuelle Sonderausstellung 1920, eine Provinz verschwindet. Um welche Provinz es sich dabei wo handelt? Bedenken Sie einmal die Zeit. Richtig, es ist kurz nach dem Ersten Weltkrieg und von heute zurückgerechnet, vor 100 Jahren endete der Erste Weltkrieg und der Versailler Vertrag trat in Kraft. Für Westpreußen hatte dieses Vertragswerk eine tragische Bedeutung. So wurde der größte Teil der Provinz an den neu gegründeten Staat Polen abgetreten. Hunderttausende Deutsche verließen daraufhin ihre bisherige Heimat. Viele Polen zogen als Neubewohner in die Region an der Ostsee. Nach Ende des Ersten Weltkrieges und der staatlichen Restauration Polens war die Grenzziehung zum Deutschen Reich umstritten. Während der Versailler Vertrag den größten Teil der preußischen Provinz Posen und den polnischen Korridor dem polnischen Staat ohne Volksabstimmung zusprach, sollte in den südlichen Kreisen Ostpreußens, den östlich der Weichsel gelegenen Teilen Westpreußens sowie in Oberschlesien in Volksabstimmungen über die weitere staatliche Zugehörigkeit entschieden werden. Nach vielem Hin und Her teilten sich die verschiedenen Kreise grob folgendermaßen auf. Für Deutschland stimmten über 90%, für Polen knapp 1%. Bei der Ausstellung 1920 »Eine Provinz verschwindet« im Westpreußischen Landesmuseum war unter den Besuchern auch der frühere Regierungspräsident Dr. Peter Paciorek, der unter anderem Nachfahre von Eltern ist, die seinerzeit abgestimmt haben. Was in diesem Zusammenhang auch wissenswert ist, ist folgender Tatsache.
Die sogenannten Pariser Vorortverträge abgeschlossen im Jahr 1919 oder vor allem 1919, von dem uns jetzt hauptsächlich der Versailler Vertrag interessiert, der vom 18. Januar bis Juni 1919 in Versailles verhandelt wurde. Eines der zentralen Punkte dieser Verhandlungen bildeten die sogenannten 14 Punkte Wilsons. Woodrow Wilson, US-Präsident, hatte schon im Januar 1918 quasi eine Nachkriegsordnung für Europa entworfen, wo es um die Demokratisierung der Staaten ging, wo es um ethnische Klarheiten ging, wo es um auch sowas wie die Wiederherstellung Belgiens ging. Auch unter anderem, neben anderen Punkten noch, was für uns jetzt in dieser Ausstellung interessant ist, die Wiederherstellung eines polnischen Staates. Diesen polnischen Staat hatte es ja seit 1795 nicht mehr gegeben, nach der dritten Teilung Polens. Diese Teilungen Polens hatten ja 1772, 1793 und 95 stattgefunden und danach gab es keinen polnischen Staat, keinen souveränen polnischen Staat mehr auf der europäischen Landkarte. Umgekehrt verdankt die Provinz Westpreußen, um die es hier schwerpunktmäßig geht, ihre Existenz der ersten Teilung Polens von 1772. Vorher hat es nämlich diese Provinz auch überhaupt nicht gegeben. Und diese 1772, übrigens durch Friedrich den Großen noch, mit durchgeführte erste Teilung Polens, führte dann halt zur Gründung der Provinz Westpreußen, die dann ab 18, die immer zum Königreich Preußen gehörte, aber zum Beispiel nicht zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, das hat es ja auch bis 1806 gegeben, da gehörte Westpreußen nicht dazu, genauso wenig wie zum Norddeutschen Bund, diesem Vorläufer des Deutschen Reiches, aber ab 1871 gehörte dann Westpreußen auch zum Deutschen Reich und über dieses Gebiet wurde nun im Zusammenhang mit der Neugründung Polens verhandelt oder entschieden, muss man besser sagen. Weil bei den Vorgängen in Versailles von Januar bis Juni 1919 kann man schlecht von Verhandlungen sprechen, weil die Deutschen zum Beispiel als Kriegsgegner, ja mit denen wurde nicht verhandelt, denen wurden, ja man muss es wirklich so sagen, denen wurden die Bestimmungen diktiert. Bitte?
Daumen runter.
Wir haben morgen Abend hier einen sehr schönen Vortrag von einer Kollegin von der Universität Düsseldorf, von der Frau Dr. Brandt, die ein Buch über diese Verhandlungen, über diese Versailler Verhandlungen geschrieben hat. Und da werde ich wahrscheinlich auch noch viele neue Sachen erfahren. entscheidend waren diese drei Herren hier, David Lloyd George als britischer Premierminister, der französische Ministerpräsident Clemenceau und der amerikanische Präsident Wilson, der in seinen 14 Punkten übrigens auch die Gründung eines Völkerbundes vorgeschlagen hatte, um solche Katastrophen wie den Ersten Weltkrieg nicht wieder entstehen zu lassen. Ein Völkerbund, der tatsächlich gegründet wurde, allerdings ohne die USA, weil die USA hatten, oder viele in den USA, viele Politiker hatten die Sorge, da dadurch durch einen Beitritt zum Völkerbund zu einem Souveränitätsverlust der USA kommen würde. Die USA haben übrigens auch den Versailler Vertrag nicht unterschrieben. Auch da, weil die Unterschrift unter dem Versailler Vertrag implizierte den Beitritt zum Völkerbund. Und den wollten die Amerikaner nicht, und deswegen hat es zwischen den USA und dem Deutschen Reich 1921 einen Separatfrieden gegeben. Wer auch nicht in Versailles vertreten war, waren die Russen oder die Sowjetrussen. Mit denen hatte Deutschland schon 1917 einen Separatfrieden, den von Brest-Litowsk abgeschlossen. Also die Sowjetrussen waren hier überhaupt nicht vertreten. Die deutsche Delegation durfte die Friedensbedingungen entgegennehmen. Herr Paciorek, schön, dass Sie da sind.
Hat ein bisschen gedauert zwischen den Kommentaren.
Ja. Und aber auf jeden Fall beschlossen wurde, es war auch ein sogenanntes polnisches Nationalkomitee in Versailles vertreten, die große Gebiete forderten für diesen neu zu gründenden polnischen Staat, vor allen Dingen, was für Polen entscheidend war: Polen wollte den freien Zugang zur Ostsee haben. Und dieser freie Zugang zur Ostsee wurde ihnen auch zugestanden, das sehen wir auch gleich noch auf Karten, grafisch besser, als ich es jetzt erklären kann. Dieser freie Zugang zur Ostsee wurde dann quasi dieser viel beschworene und viel zitierte Korridor oder Weichselkorridor oder Danziger Korridor. Also die Bezeichnungen wechselten, wenngleich die Bezeichnung oder der Name Korridor übrigens aus dem Polnischen kommt.
Jetzt haben wir auf einen Schlag eine Menge gelernt. Die 14 Punkte Wilsons, die eine Weltfriedensordnung hätten bedeuten können. Die Wiederherstellung des polnischen Staates, Gründung eines Völkerbundes, Separatfrieden von Brest-Litowsk zwischen Sowjetunion und Deutschland. Und als letztes lernen wir noch, wie es zum Danziger Korridor kam. Mehr kann man wirklich nicht in den wenigen Minuten auf einen Schlag in sich hineinstopfen. Wir hatten gehört, dass der frühere Regierungspräsident Paciorek zu der Ausstellung hinzugestoßen kam.
Ja, das möchte ich gerne wissen. Haben die Polen ihrerseits denn auch ihre Staatsbürger aus England zum Beispiel dahin gebracht? Oder wie groß war die Beteiligung der Polen? Das kann ja nicht nur eine deutsche Abstimmung gewesen sein.
Nein, das war eine internationale. Es war eine unter internationaler Aufsicht und Kontrolle stehende Abstimmung. Das ist ehrlich gesagt ein interessanter Punkt, den ich nicht beantworten kann.
Ja, darf ich vielleicht dazu mal sagen, ich komme aus Gelsenkirchen, jetzt nicht mehr, jetzt Beckum, ganz lange schon. Gelsenkirchen war ein zentraler Ort für die Westpreußen, St. Josef Pfarrei in Gelsenkirchen-Ückendorf. Die Aktion im gesamten, damals hieß es noch rheinisch-westfälischen Ruhrgebiet, Reise dorthin zu organisieren. Das heißt also, es gab auf deutscher Seite eine ganz starke freiwillige Unterstützung. Und jetzt die Frage, wie war es auf der polnischen Seite? Die gab es auch. Es gab ja zum Beispiel in Masuren, hier nicht das Hauptthema, eine katholisch-masurische kleine polnische Kirche als Organisation, die über die Grenze gegangen ist und hat Werbung gemacht, was der größte Fauxpas für die polnische Seite war, denn die Masuren waren größtenteils königstreu preußisch, evangelisch bis zum Gehen nicht mehr. Und mit sie über die katholische Kirche anzusprechen, war völlig unmöglich. In Westpreußen hatte man gemeint, wenn dort die katholische Kirche von der polnischen Seite die Katholiken Westpreußens anspricht, denn die waren nicht mehr so ganz evangelisch geschlossen wie in Ostpreußen, dann würde das taktisch besser sein. Ist völlig gescheitert. Also meine Großeltern kommen aus dem Kreis Löbau, später Neumarkt. Der eine Hof meiner Urgroßmutter, der konnte auf der einen Seite der Provinz Ostpreußen stehen und der anderen Seite der Provinz Westpreußen. War genau um die Grenze des kleinen Götterhofes. Die Familienangehörigen haben mir immer erzählt, die in Ückendorf wohnten, meine Großeltern mütterlicherseits wohnten jetzt hier in Ückendorf, wo diese Konzentration war, die Polen konnten Werbung machen. Sie sind rübergekommen und sind auf die totale Ablehnung gestoßen, weil die Polen eins unterschätzt haben. Die Polen hatten geglaubt, alle wären einen polnischen Dialekt sprechen. Der ist auch polnisch orientiert. Und das war völlig falsch, damit war auch die Zielansprache falsch. Mein Großvater Konrad erzählte mir, und dann höre ich damit auch auf, damit wir durchkommen, er wurde nach dem Gottesdienst in Westpreußen, mein Großvater ist zweisprachig aufgewachsen, konnte man aber im Deutschen überhaupt nicht hören, sprach ohne Akzent in Deutsch. Der junge Kaplan in der Pfarrgemeinde Bielitz, das ist südlich von Deutsch-Eilau auf der anderen Seite des Geiselsees, er sagte zu ihm, du heißt doch Witkowski, mit Ski am Ende. Du musst doch Pole sein. Er sagte, ich kann beide Sprachen, ja. Aber ich fühle mich als Deutsch.
Ja, man kriegt es über die Sprache nicht hin. Nicht über die Sprache allein kriegt man die Zuordnung nicht hin.
Ja. Mit anderen Worten, die Polen haben es versucht und sind völlig mit ihrer Konzeption gescheitert.
Ja. Aber die haben das ja offensichtlich auch noch mit anderen Mitteln probiert. Also meine Familie kommt väterlicherseits auch von dort. Und mein Vater hat erzählt, er war damals ein kleiner Junge, war unter anderem noch Patenkind des letzten Kaisers, siebter Sohn. Der hat erzählt, dass es tatsächlich so war, dass die Polen teilweise den Leuten Geld geboten haben, beziehungsweise ihnen angeboten haben, wenn ihr für uns stimmt, kriegt ihr den und den Hof. Und mein Großvater hatte eine Zimmerei und einen kleinen Hof hatten die und sind dann überall da rumgegangen und mein Patenonkel, der Lehrer in dem Ort war, die haben sich nach dem Krieg zufällig wieder getroffen, der hat ähnliche Dinge erzählt. Der war auch in dieser Grenzwacht, die immer rumlief, nachts wohl an den Grenzen und da wohl aufpassen mussten, weil es da immer wieder so Scharmützel gab. Die haben solche Sachen immer erzählt. Die haben gesagt, die hätten denen, wer weiß, was geboten.
Autobahn A7, Celle, Freitagnachmittagsverkehr und alle Deppen der Nation fahren direkt vor mir her. Lauter potenzielle Geisterfahrer, Zombies, Gespenster, bescheuerte Kindernamen kleben auf dem Rückfenster. Davon rechts außen ohne Blinken auf die linke Spur, Rosazea, Papilloma und Chlamydia und du. Die Drängler hinter mir und dieses Suf sind eine Plage, da stört das Radio meinen Schlaf mit der Verkehrsdurchsage. In Höherastorf aller Tal heißt es, ist momentan eine Gruppe entlaufener Kühe auf der Autobahn. Das ist ja gleich davon, ich bin neugierig von Natur und großer Kuhfreund, da sehe ich sie schon auf der linken Spur. Erstmal absichern, Warndreieck, Warnblinkanlage, häng der Leitkuluise meine Warnweste um, mal eine Frage. Was macht ein Dutzend bunt gescheckte Niedersachsen hier am Rasthofaller Tal am Freitagnachmittag um 4? Da bricht es aus hier raus, ein lang aufgestauter Kummer, ein Leben lang im Stall war unser Aufschrei nur ein stummer Protest, das geht auf keine Kuhhaut, jetzt muss was geschehen, wenn sich was ändern soll, dann muss man auf die Straße gehen. Gute Kühe kommen in den Himmel, böse kommen überall hin. Gute Kühe kommen in den Himmel, böse kommen überall hin. Du siehst uns auf der grünen Woche in Berlin geschönt, gepampert, manikürt, geduscht, gelegt, geföhnt. Die Wirklichkeit sieht anders aus, wir stehen ungestriegelt und ungewaschen, dicht an dicht im Dunkeln eingeriegelt. Unsere Milch jetzt so gut zukriegt unser Kälbchen nie und die zärtliche Melkerin ist eine Utopie. Sie melken uns mit chromblitzenden Hightech-Dingen, die noch schlimmer sind als der Knecht mit seinen kalten Fingern. Und du musst wissen, dass der Bauer ein wahrer Sadist, ein Kuhhändler, ein Schwein und übler Eutergrabscher ist. Gute Kühe kommen in den Himmel, böse kommen überall hin. Gute Kühe kommen in den Himmel, böse kommen überall hin. Da Dann wäre auch noch die Besamung und die ist längst nicht ganz so lustig, sprach Luise, wie du vielleicht denkst. Und auch nicht Visions auf ihren Viehtransporter treiben und den Schlachthof brauch ich dir wohl nicht näher zu beschreiben. Vom ersten bis zum letzten Mu geknechtet ist doch klar, das Kuhleben ist auch nicht mehr, was ist mal war. All das verdanken wir den Sesselfurzern, den Untoten in Brüssel, die uns schikanieren mit Vorschriften und Quoten. Für Stall, für Milch und Futter und das Rindvieh beugt sich brav. Nein, wie sagte doch Klaus Störtebeker, Eva Not als Slav. Gute Kühe kommen in den Himmel, böse kommen überall hin. Gute Kühe kommen in den Himmel, böse kommen überall hin. Ich hab ja dies Helfer-Syndrom, ich mach den Supermann und führ die Kühe erstmal auf den Rasthof nebenan. Ich seh mich schon groß auf der Titelseite aller Blätter. Das Vaterland verneigt sich vor dem furchtlosen Kuhretter. Inzwischen Blaulicht, Feuerwehr und Polizei und Scharen. Ich habe meine Pflicht getan, jetzt kann ich weiterfahren. Im Fortgehen aber höre ich flüstert hinter mir Luise. Hey, selber Schwester, Durchbruch, wer fällt ein über die Wiese? Etwas Besseres als den Stall findest du überall und sei es der Tod auf der A7, Rasthof aller Tag. Gute Kühe kommen in den Himmel, böse kommen überall hin. Gute Kühe kommen in den Himmel, böse kommen überall hin. Gute Kühe kommen in den Himmel, böse kommen überall hin. Gute Kühe kommen in den Himmel, böse kommen überall hin.
Hier ein kurzer Seitenblick nach Danzig ins Bernsteinmuseum, geführt von Magdalena Oxford, der Kulturreferentin im Westpreußischen Landesmuseum.
Wir haben hier 500 Jahre des Handwerks, die Kunsthandwerker, die Bernstein, wie hieß es das noch, Werkstätte in Danzig waren berühmt. Wir haben hier sogar eine Vase, die für Stalin gedacht war und die letzte Minute aufgegriffen war, aber auch wunderbare Figuren, auch Schatulen, also Boxen und diese Objekte hier beinhalten 500 Jahre Handwerkkunst aus Danzig. Wir werden sie gleich angucken. Auch die Geschichte der Entstehung des Bernsteins wird hier wunderbar dokumentiert. Und man kann natürlich zwischen den grünen, schwarzen und weißen Bernstein unterscheiden. Und das wird erklärt, wenn man ja auch echten Bernstein von Falsifikaten unterscheidet. Da Danzig natürlich eine Weltstadt ist, was Bernstein angeht, absolute Hauptstadt. Hier haben wir auch jetzt im Moment einen Studiengang eröffnet an der Kunstakademie, der sich nur ausnahmsweise mit Bernstein beschäftigt. Und die jungen Künstler stellen auch ihre Masterarbeiten aus. Die kann man später vielleicht auch mal erwerben. Ich würde Sie sehr gerne hier ins Museum, noch im Stockturm, ehemaligen Gefängnisturm, einladen. Greifen Sie bitte noch diese Momente und diese Gelegenheit, weil bald wir das Museum umziehen. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche weiterhin eine schöne Sendung.
Ich bedanke mich auch bei Magdalena Oxford, der Kulturreferentin des Westpreußischen Landesmuseums in Warendorf. Und in Warendorf gibt es also auch noch Bernsteinschätze zu betrachten und vielleicht auch zu kaufen und natürlich auch in Danzig zu kaufen. Und ich möchte alle beglückwünschen, dass sie ein Stück vom Schatz der Ostsee erwerben können. Danke, alles Gute, tschüss.
Kannst mal wieder nicht schlafen, endlos lang ist die Nacht. Einsamkeit und Enttäuschung halten gnadenlos wach. Neben dir leere Kissen, keiner wärmt sie dir auf. Doch das Salz deiner Tränen macht auch durstig, darauf zu dir selber zu finden.
bricht auch die Welt um dich entzwei. Wächst aus allem Schmerz, dir ein starkes Herz. Nur wer loslässt, wird endlich frei. Was dich nicht umbringt, gibt dir neue Kraft zum Leben. Mag's ab und finster sein, du zeigst der Nacht die Faust. So ganz kriegt dich das Dunkel nicht. Du lebst schon für das Licht, weil du grad jetzt nach vorne schaust. Was dich nicht umbringt, gibt dir neue Kraft zum Leben. Solang du frieren kannst, bist du noch nicht erfroren. Wie tröstlich und wie rätselhaft, aus allerletzter Kraft wird Hoffnung doch immer neu geboren. Manchmal siehst du die Zukunft nur als drohende Wand. Aber jenseits der Felsen liegt das Meer und der Strand. Und die Luft riecht nach Freiheit. Raus aus dieser lähmenden Furcht. Alles schafft der Mut, geradeaus wird's gut. Augen zu und dann einfach durch. Was dich nicht umbringt, gibt dir neue Kraft zum Leben. Mag's ab und finster sein, du zeigst der Nacht die Faust. So ganz kriegt dich das Dunkel nicht. Du lebst schon für das Licht, weil du grad jetzt nach vorne schaust. Wie tröstlich und wie rätselhaft, aus allerletzter Kraft wird Hoffnung doch immer neu geboren.
Heute noch ein Stück Heimat, wie wir es seltener hören. Als der Osten noch Heimat war. Pommern. Zur Orientierung, wenn ich nach Danzig fahre, durchquere ich Pommern.
Die Luft ist anders. Der Wind weht anders. Ich halte meine Nase anders zum Fenster aus. Jeden Herbst gucke ich erstmal den Himmel ab. Fliegt denn endlich mal ein Kranich über unsere Stadt. Das steigt sofort in mir auf. Kranichflug ist einfach Heimat.
Diese Heimat liegt heute jenseits der Oder und gehört zu Polen. Hinterpommern, ein weites, dünn besiedeltes Land. Hier wuchs Cordula von Wülisch auf, als Tochter des Gutsherren in Neseko. Pommern war zu dieser Zeit geprägt von den großen Gütern und ihren oft adligen Herren. Ein Land mit ganz eigener Lebensweise. Damals wie heute ist Pommern Agrarland. Vor dem Krieg galt es als Speisekammer des Deutschen Reichs. Die Landwirtschaft und der Rhythmus der Natur bestimmten das Leben. Auf dem Gut Wintershagen nahe der Stadt Stolp lebte Editha von Uckermann. Es war eine konservative Welt, in der man an Althergebrachtem festhielt.
Wir redeten unsere Lehrer und die Oberen in dritter Person an, war man von zu Hause gewöhnt, man redete in der dritten Person. Also haben Frau von Platen meinetwegen die Anrede nicht hat, sondern dritte Person Mehrzahl.
Das Leben auf Pommerns Gütern verlief in festen Bahnen. Ein Höhepunkt des Jahres war das Erntedankfest, das überall in ähnlicher Weise gefeiert wurde. Der Ablauf folgte überlieferten Regeln. Der Gutsherr und seine Familie standen im Mittelpunkt. So erlebte es auch die Kutscherstochter Irma Pliquet auf dem Gut Lubben des Barons von Puttkammer.
Drei Blaskapellmänner mit Blashorn voran und dann ging's zum Gut durch den Park und da standen schon Herr Baron und Frau Baron, das ganze Dienstpersonal. Dann hat Herr Baron erst ein paar Worte gesprochen und gedankt, dass die Ernte so gut reingekommen ist. Und dann das Älteste, die war Vorarbeiterin, die ging dann mit der Krone zu Herrn Baron und sagte, Herr Baron möchte sich bequemen, um mir die Krone abzunehmen.
Die Erntekrone war aus Ähren geflochten. Auch die anderen Mitglieder der Gutsherrenfamilie wurden bedacht.
Die sogenannte Herrschaft bekam jeder ihren Spruch. Also zum Beispiel, wir wünschen dem gnädigen Fräulein einen goldenen Tisch und an der Ecke einen munteren Fisch. Und zum Schluss, da weiß ich nicht mehr genau, einen schönen Leutnant.
Ja, das waren noch Zeiten. Es kommt einem fast wie in einem Märchen vor, wenn sich die Erwachsenen noch so anredeten.
Und so ging die Reihe runter bis zum kleinsten Kind. Und dann sagte mein Vater, so, nun können wir endlich fröhlich sein. Und dann ging es geschlossen in unsere Gaststätte, da war ja der große Saal. Und dann fragen Sie mich, was die Männer geschluckt haben.
Ein ausgelassenes Fest als Belohnung für die harte Arbeit eines Jahres. Es ging den ganzen Tag.
Und abends oben auf dem Speicher Tanz. Und beim Tanz durften wir, ich war damals so 16, durften wir noch eine Weile mitmachen. Und das ging absolut nach Rangordnung. Mein Vater forderte die Vorarbeiterin auf, unser Inspektor, meine Mutter, und ich den Vorknecht. Und ich wäre auch empört gewesen, wenn die Rangordnung anders gewesen wäre. Der Tanzpartner ging auf die Partnerin zu, machte einen Kratzfuß, legte dann sein Taschentuch auf ihren Rücken, damit die Schwitzehand auch das Kleid schonte. Und dann tanzten wir eben Kreuz, Polka und all die schönen Sachen.
Pommern war lange Zeit eine preußisch geordnete Welt. Jeder wusste, wo er hingehörte, hatte seinen Rang und seine Pflichten. Die Herren lebten auf ihren Gütern oder dienten dem Staat, als Beamte oder Offiziere. Die pommerschen Vasallen sind treu wie Gold, hatte schon der preußische Soldatenkönig gesagt. Sie geben gute Offiziere und verlässliche Soldaten ab. Doch dann endet die Monarchie in Deutschland. 1918 ist Revolution in Berlin, der Krieg verloren. Wilhelm, der deutsche Kaiser und preußische König, setzt sich ab und Deutschland wird Republik. Die Siegermächte diktieren in Versailles den Friedensvertrag. Deutschland wird für den Krieg verantwortlich gemacht und muss hohe Reparationen leisten. Die Landbevölkerung in Pommern kümmert all das zunächst wenig, solange ihr Alltag davon unberührt bleibt. Damals wie heute fahren die Fischer hinaus auf das Meer oder die Seen, verrichten ihr Tagwerk. Die Arbeit ist hart. Was die Männer gefangen haben, müssen ihre Frauen anschließend verkaufen. So war es immer schon.
Die Frauen von den Fischern, die kamen mit Schubkarren auf die Dörfer und dann kam der Ruf Holflunderus, das heißt das auf Deutsch, auf Hochdeutsch Holflundern.
In Pommern macht man, was man immer schon gemacht hat. Doch die ferne Politik und ihre Krisen erreichen in den 20er Jahren auch den Alltag auf dem Land. Unter der Inflation leiden alle, die Fischer und die Bauern, die Landarbeiter und die Marktfrauen, die Dienstboten ebenso wie die Familien der Gutsherren.
Als unser Vater starb, war das mitten in der Inflation. Und das war geradezu prekär. Denn wie kam Geld? Ich weiß, der Milchfahrer, der rief an, er hätte ja einen Sack Roggen mit, den er verkaufen sollte. Da sagte er, ja, er hätte gehört, um 12 Uhr würde das, käme wieder eine neue Bewertung des Geldes raus, was er mit dem Geld für den Roggen machen sollte. Hat er ganz, sagt unsere Mutter, schnell ein Fass Heringe. Und er kaufte ein Fass Heringe.
Wir hatten eine Waschfrau, die kam eines Tages tränend an und sagten, ich habe heute 20 Jahre Arbeit verloren. Denn ich habe einen Hering kaufen wollen und der kostete genauso viel, wie ich vorher in den 20 Jahren als Lohn bekommen hatte.
Zu Pommern gehörten damals wie heute die Gänse. Auch sie waren eingebunden in das überlieferte Regelwerk von Geben und Nehmen. Sie wurden gefüttert mit Deputatkorn und fraßen sich fett auf den Stoppelfeldern des Guts. Waren sie schlachtreif, mussten einige für die Küche und die Räucherkammer der Herrschaft abgeliefert werden. Auch auf Gut Hans Hagen, wo Heinz Blossey damals Kutscher bei Familie von Xylander war.
Wenn sie 14 Gänse haben, mussten sie 2 davon abgeben. Nicht? Da mussten sie mit diesen Gänsen zum Gut oder zur Frau von Xylander treiben und die hat sich dann die Besten rausgesucht.
Wir kriegten, weil die Gänse gehütet wurden, jede 7. Gans aus dem Dorf dann sozusagen geschenkt. Und davon kamen dann einmal im Jahr, im November, die ganzen Dorffrauen und feierten bei uns, indem sie die Gänse ausnahmen und rupften. Und dann kriegten sie im Mittag und Kaffee trinken und ich weiß nicht, ob abends auch noch. Und gingen dann fröhlich nach Hause. Sie haben das immer sehr gerne gemacht.
Eine Gans zu schlachten, das war nicht einfach. Oben auf dem Kopf wurden dann so ein paar Federn gezogen und da war eine weiche Stelle. Und da musste man reinpicken mit so einem ganz spitzen Messer und dann kam das Blut und dann musste man. Die waren aber natürlich kräftig, diese Gänse. Und einer allein, ich konnte sie nicht alleine halten. Wir haben sie immer zu zweit angehalten.
Erika Bartelt ist Tochter eines selbstständigen Bauern im Kreis Kamin und arbeitete als Dienstmädchen in einem Gutshaus. Federvieh spielte überall eine wichtige Rolle. Und die Gänse wurden in Pommern restlos und auf sehr spezielle Weise verarbeitet.
Der Schwarzsauer ist nur ganz was Besonderes gewesen. Wir als Kinder waren erst noch gar nicht so begeistert, nicht? Aber es hat wunderbar geschmeckt.
Das Blut wird mit Essig gleich verrührt, damit es nicht gerinnt. Und dann wird das angedickt mit Mehl. Und dazu kommen Backobst und Klöße.
Und dann wurden die Därme, die wurden gereinigt
und dann quasi über die Füße gewickelt
und geräuchertes Gänsefleisch.
Deftige Küche gehörte zu Pommern wie der weite Himmel, die Seen und die einsam gelegenen Gutshöfe.
Und wofür ist Pommern noch bekannt?
Das wichtigste Produkt der Region war damals wie heute die Kartoffel. Jede Hand wurde bei der Ernte gebraucht. Dann verließen die Fischer an der Küste ihre Netze, um auf die Felder zu gehen. Und auch von jenseits der neuen Grenze, aus Polen, kamen Erntehelfer.
Wir wohnten ja nur 9 Kilometer von der polnischen Grenze, Krämerbruch. Polnische Grenze war da. Und die kamen im Fahrrad. Da hat der Baron eine Baracke gebaut, wo sie übernachten konnten. Und versorgt wurden sie mit, wir sagten immer Gulaschkanone, mit der großen Feldküche. Und die kam nicht zur Kornernte, aber Kartoffelernte.
Wegen der Saisonarbeiter konnte diese Arbeit nicht wie sonst üblich in Naturalien entlohnt werden.
Akkord gab es nur in der Kartoffelernte. Da wurde nach Körben berechnet. Und Kartoffelernte, Kartoffelroder hatten wir auch nicht. Es wurde auf den Knien rutschend gesammelt und dann wurden die Reihen zugeteilt.
Ein Teil der Ernte wurde gleich zu Schnaps gebrannt. Das staatliche Branntweinmonopol war zur Kaiserzeit extra eingerichtet worden, um die Gutsbesitzer zu stützen. Die Brennereirechte wurden an sie vergeben und sicherten ihnen eine wichtige Einnahmequelle. Noch auf den Gutshöfen wurden die Fässer vom Zoll verplombt, bevor die Kutscher sie zum Bahnhof fuhren.
Aber ein Fass, eine Plombe war immer nicht dicht. Ich weiß nicht, wie das kam, weiß ich nicht. Dann abgeliefert und wenn sie denn nach Hause kam, dann hörte man sie schon von Weitem. Waldeslust oder was, aber die Pferde kannten ihren Weg.
Es war eine kleine, überschaubare Welt, fernab der Turbulenzen in der Hauptstadt Berlin.
Stettin war Berlins nächstgelegener Hafen. Hier tat sich eine andere Welt auf. Von Stettin aus fuhren die Schiffe zu den bekannten Seebädern in Vorpommern. Oder man fuhr über das Oderhaff zu den hinterpommerschen Kur- und Badeorten wie Kolberg und Leber. Dies war ein Streifzug durch Pommern, auch ein Land, das es wert ist, einmal bereist zu werden.
Of love and understanding, and of a dream that's never ending. It's a song to make you see the sun is shining. It's shining in the darkest night. It's a song to give you back all I've been taking. Believe me, hearts are never faking. It's for you, can you see? It's for you. An kalten Tagen wärmen, ganz nah bei deiner Seele sein. Dieses Licht soll dich begleiten durch dein Leben, dir immer neue Hoffnung geben. Dieses Licht ist für dich, denn auch du bist da für mich. Es war voller Fans, der Song of Love and Joy. It's for me and you, it's forever true.
In Schlesien gibt es eine ganz besondere Kategorie von Kirchen, die schlesischen Friedenskirchen. Hören wir einmal zu, was es damit auf sich hat.
Also im Grunde genommen ist es ja so, dass diese Friedenskirchen ihren Namen daher haben, dass sie auch zurückgehen auf den Westfälischen Frieden von 1648, Münster und Osnabrück, im Gefolge des Dreißigjährigen Krieges. Dieser Krieg war zwar zunächst mal entfacht als eine Auseinandersetzung zwischen den Konfessionen, protestantisch und katholisch, aber im Ende war es dann mehr ein Machtkampf zwischen den großen Mächten der europäischen Geschichte. Also ganz im Vordergrund auf der katholischen Seite die Habsburger, auf der protestantischen Seite die Schweden. Und erstaunlicherweise hat sich auch der katholische Franzose, der französische König, mit den Schweden verbündet, weil er eben seine Macht gegenüber den Habsburgern da etwas ausbreiten wollte. Und als jetzt der Friedensschluss zustande kam, war für Schlesien, was damals in viele kleine Fürstentümer und Besitztümer aufgesplittert war, war es so, die Habsburger hatten das hauptsächliche Sagen und haben im Wesentlichen durchgesetzt, dass die Bevölkerung zur katholischen Konfession zurückkehren sollte. Aber es waren eben doch noch sehr viele protestantische Bewohner auch in den schlesischen Ländern, die jetzt so etwas in Schwierigkeiten kamen. Und da haben sich also hauptsächlich die schwedischen Diplomaten dafür eingesetzt, dass den protestantischen Gläubigen in den schlesischen Fürstentümern zugestanden wurde, ihr dürft euch auch in den katholischen Ländern eine Kirche bauen, wo ihr Gottesdienst halten könnt. Es sind einige Fürstentümer, eben Jauer, Glogau, Schweidnitz, die da besonders betroffen waren. Für diese drei wurden diese Friedenskirchen genehmigt.
Unter bestimmten Bedingungen?
Unter bestimmten Auflagen, sogar ganz strengen Auflagen. Die Kirchen durften nur aus Holz, Lehm und Stroh gebaut werden. Die durften nur außerhalb der befestigten Städte gebaut werden. Und eine ganz schwere Auflage, die protestantischen Gemeinden mussten die Sache selber finanzieren. Da ging man vielleicht schon damals davon aus, das kriegen die eh nicht auf die Reihe, also erledigt sich das. Aber die haben es auf die Reihe gekriegt. Die haben also auch natürlich in anderen Ländern Spenden eingesammelt und hatten also binnen kurzer Zeit das nötige Kleingeld beisammen. Man muss auch dazu sagen, dass auch die Adelsherren in Schlesien weitgehend auch protestantischer Konfession waren. Und natürlich, die hatten auch Besitztümer, in Niederschlesien, ja. Die hatten auch Besitztümer, die dann auch da wesentlich dazu beigetragen haben. Zum Beispiel also der Fürstenstein von Hochberg, die haben aus ihren Wäldern das nötige Bauholz gespendet.
Eine weitere Auflage lautete, die Kirchen müssen innerhalb eines Jahres fertig sein, und zwar ab der Genehmigung.
Die Glogauer Kirche, das war die erste, die da gebaut wurde, etwas sehr schnell, die war nämlich noch nicht mal in einem Jahr fertig und hatte dann also so ihre Schwierigkeiten. Die anderen waren dann etwas stabiler. Die letzte war die in Schweidnitz, die ist dann 1657 fertig geworden und eingeweiht worden und die steht bis heute. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Kirchen damals zunächst wahrscheinlich mehr den Anschein einer großen Fachwerkscheune machten. Alles, was an Ausstattung drin ist, was an Bildern, Kunstobjekten, vom Altar, Kanzel, Taufe und, bis hin zur Orgel und sowas, ist alles dann später dazugekommen. Und insbesondere zunächst war in den Auflagen, dass die Kirchen keinen Kirchturm haben durften, dass die keine Glocken haben durften, die sind dann auch im 18. Jahrhundert dazugekommen und somit sind dann die Kirchen besser ausgestattet worden. Und das, was wir heute sehen in den Kirchen, was wir hier auch auf den Bildern sehen, ist ein Zustand, wie er also praktisch am Ende des 18. Jahrhunderts dann bestanden hat. Insofern war das dann voll ausgebaut. Ich will noch ein Wort dazu sagen, warum diese Ausstellung überhaupt hier ist. Ich hatte eben schon gesagt, sie ist konzipiert und geschaffen worden von diesem Kulturforum Östliches Europa in Potsdam. Die haben die Fotos gemacht, die haben die Fotos zusammengestellt, haben die Ausstellung zusammengebracht und lassen sie leihweise als Wanderausstellung herumgehen. Wir haben hier in Telgte eine Städtepartnerschaft mit der Stadt Bad Altheide in Grafschaft Glatz. Und von daher haben wir also so eine Verbindung dorthin. Und wir bemühen uns eben gerade mit dieser Städtepartnerschaft auch ein bisschen diese Verbindung zu beleben. Wir wollen mit der Präsentation dieser Ausstellung und mit den begleitenden Vortragsveranstaltungen, heute Abend ja auch, wollen wir als Partnerschaftsverein Verbindungen herstellen und Brücken bauen zwischen den Menschen unserer Städte und des Landes, um ein besseres Verständnis für die jeweils eigenen Besonderheiten der Lebensart, Kultur und Natur unserer Partner zu schaffen und die Menschen unseres Landes anregen, ihren Blick über die Grenze hinauszurichten in das Land, welches im stetigen Wechsel seiner politischen Zugehörigkeit große kulturelle Leistungen vollbracht hat und auch heute pflegt und behütet. Zugleich soll aber auch mit dieser Ausstellung, wie das Professor Maser anlässlich seines Eröffnungsvortrags am Freitagabend betonte, ein Zeichen gesetzt werden dafür, dass die Zeit des unseligen konfessionellen Gegeneinander von damals heute beendet ist. Professor Maser hatte seinen Vortrag mit den schönen Worten beendet: Wie weit wir auch ökumenisch, Gott sei Dank, inzwischen gekommen sind, zeigt schließlich doch auch die Tatsache, dass nun ausgerechnet im so eindeutig mehrheitlich katholischen Telgte diese evangelischen Kirchen Schlesiens gewissermaßen gastieren dürfen. Das ist echte und gelebte Toleranz. Also schauen Sie, hier haben wir gleich die erste Ansicht der Friedenskirche von Schweidnitz. So kommt man heran in einem parkartigen Garten von der Stadt aus. Man muss ja sagen, heute ist sie mitten in der Stadt. Die Städte sind ja gewachsen gegenüber damals. Was damals vor der Stadt war, ist jetzt mittendrin. Ein parkartiger Garten und man geht da hinein und kommt dann an dieses große, schöne Gebäude, so wie es, so präsentiert es sich praktisch heute. Und man kann hineinkommen, Führungen mitmachen oder eben auch, es wird auch regelmäßig Gottesdienst gehalten in der Kirche. Ich weiß nicht, ob die Gottesdienste immer in der großen Kirche sind oder... Das entzieht sich meiner Kenntnis. Genauso ist es dort. Wir haben es also geteilt. Rechts ist Jauer und links ist Schweidnitz. Das ist die Schweidnitzer Kirche. Hier sieht man, die hat noch mehr den Charakter, wenn man das mal so sagen darf, Charakter einer Kirche. Die haben ihren Kirchturm an die Kirche herangebaut. Die in Schweidnitz haben den Kirchturm in den Park gebaut. Der kommt hier auf den Bildern gar nicht zur Darstellung. Hier hat man das sehr schön und man sieht hier auch, dass das eben gut schon restauriert ist. Das Fachwerk ist sauber und die Fachwerkflächen sind weiß und sauber und gut gepflegt. Wenn man dann hineingeht, dann hat man einen wunderbaren Eindruck. Und den sieht man, glaube ich, zunächst mal am besten auf diesem Bild hier. Das ist wieder Schweidnitz. Schweidnitz, die Kirche, eine große, wunderbare, weite Halle, in der Form eines Kreuzes, ein Mittelschiff mit einem fast genauso großen Querschiff. Und der wunderbare Altar ist auch erst im 18. Jahrhundert dann so gebaut worden. Wir haben gleich noch ein Detailbild von dem Altar, da kann ich noch was dazu sagen.
Die Kirche hat merkwürdigerweise sehr viele Emporen in die Höhen. Teilweise hat man die Reihe nachträglich noch eingezogen, weil ein so großer Bedarf bestand. Besonders bemerkenswert ist, und was auf den ersten Blick gar nicht, was man auch gar nicht sehen kann, sind die vielen kleinen Inschriften und Bilder sowie Wappenbilder, was als Bilderbibel für das einfache Volk gedacht ist, das in der Regel nicht lesen und schreiben konnte. Nach der Übernahme durch die Polen wurde alles so belassen. Noch ein Wort zum Altar. Hier wurde ein Barockaltar eingebaut. Die Wände, Träger, Balken, alles wurde bemalt. So, das wär's mal wieder für heute. Jetzt haben Sie eine Menge Material und Ideen für Ziele in der nächsten Zeit. Ein Bonbon habe ich noch. Sie wissen doch, ich sammle alles, was mir unterwegs heimatmäßig unterkommt. Neulich fand ich von Tuffy haltbare Heimatmilch. Na, wenn das nicht hält, was soll sonst halten? Wir bedanken uns fürs Zuhören. Roswitha Möller mit dem Manuskript am Mikrofon. Wir freuen uns aufs Wiederhören, wie immer am ersten Sonntag im Monat. Das ist der 1. November um 19 Uhr, gleich nach den Nachrichten. Bis dahin, bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.
So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so. Day that I die. This'll be the day that I die.